Ich denke, praktisch alle kennen es, unser Vater. Und wer es nicht kennt bis jetzt, der wird es kennen nach der Predigt. Ich möchte mit euch über unser Vater reden. Das heisst dort, unser Vater im Himmel, sofort das Gebet da. Es ist bitte. Jawohl. Danke. Vielen Dank, dass ihr mir das sagt. Das wäre nicht gut, wenn Selam nach dem Gottesdienst sagen würde, ich habe wieder nichts verstanden. Ja. Die Jünger haben Jesus gebeten, Herr, lehre uns beten, wie Johannes seine Jünger beten gelehrt hat. Wer übrigens das in der Bibel nachschauen will, steht in Matthäus 6, Vers 9. Und dieses Gebet Jesu, ich denke, das gibt uns Themen, für die wir beten sollen, und das gibt uns auch eine gewisse Struktur, zeigt ein bisschen die Schwergewichte, die wir setzen sollen. Es fängt ja an mit unser Vater im Himmel. Es hat einmal jemand gesagt, dass unser Vater, das kann man eigentlich gar nicht allein beten. Weil wenn ich allein bin, bete ich nicht unser Vater, sondern müsste ich sagen, mein Vater im Himmel. Aber bei der Vorbereitung habe ich angefangen, das wirklich so zu beten, mein Vater im Himmel. Jetzt geht die Jahreszeit langsam vorbei, wo ich am Morgen um 6 oder 6:30 auf dem Balkon sitzen kann und bete. Und ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, das Vaterunser sollte in meinem Gebetsleben einen höheren Platz haben. Deshalb habe ich angefangen zu beten, mein Vater im Himmel. Es ist etwas ganz Besonderes, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat, Gott als Vater anzureden. Denn nicht jeder Mensch darf das tun. Ich frage mich, wie viele Menschen heute Morgen hoffentlich in der Kirche sind und dass unser Vater beten, aber wahrscheinlich gar nicht wissen, was sie eigentlich beten und wen sie da anreden und ob sie Gott wirklich als ihren Vater kennen. Aber wir wollen nicht auf die anderen schauen, nicht über die anderen schimpfen, sondern wir wollen uns fragen, ja, wie sieht es bei uns aus? Gott, zu Gott Vater sagen, das dürfen ja nur diejenigen, die Kinder Gottes sind. Und Kinder Gottes, das sind Menschen, die ihr Leben unter die Herrschaft Jesu gestellt haben, die sich bekehrt haben, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, dass sie Vergebung brauchen, dass sie ohne Jesus einmal, wenn sie vor Gottes Thron stehen und gerichtet werden, einfach nichts in der Hand haben, womit sie sich irgendwie verteidigen könnten. Es sei denn, sie glauben, dass Jesus für sie gestorben ist. Ich frage mich einfach manchmal, und das ist eine Frage, die ich mir selbst stellen muss, da will ich nicht einfach mit dem Finger auf euch zeigen, gehen wir mit Gott wie mit deinem Vater um? Wann hattest du das letzte Mal Kontakt zu Gott und warst dir bewusst, er ist dein Vater? Der dich liebt, der dich geschaffen hat, rein körperlich, aber auch geistlich. Ich befürchte manchmal, dass es viele Christen gibt, die beten nur, wenn sie etwas von Gott brauchen. Aber das wäre ja irgendwie traurig, wenn ich meinem Vater, der wird dieses Jahr 86, meine Mutter 85, wenn ich zu ihnen mich nur dann melden würde, wenn ich etwas von ihnen brauche. Es ist normal, dass man eine Beziehung hat zu seinen Eltern. Und wenn man keine Beziehung hat zu seinen Eltern, und das Eltern-Kind-Verhältnis kann ja manchmal ganz schön schwierig sein. Es gibt manchmal Dinge, ja, wo ich verstehen kann, dass es jetzt nicht unbedingt Freude macht, mit den Eltern Kontakt zu haben. Aber wir merken, das ist eigentlich nicht das Normale. Und ich hoffe, dass wir als Kinder Gottes, wenn wir Kinder Gottes sind, dass wir eine normale Beziehung zu unserem Vater haben. Es heißt, unser Vater im Himmel, der südafrikanische Theologe, er ist wahrscheinlich schon mehr als 100 Jahre tot, Andrew Murray, hat einmal gesagt, die Macht unseres Gebetes hängt fast völlig davon ab, ob wir verstehen, zu wem wir eigentlich beten. Wir dürfen uns freuen darüber, wenn ich zu meinem Vater im Himmel gehe, dann gehe ich zu dem, der alles ändern kann, dem keine Grenzen gesetzt sind. In meiner Jugendzeit haben wir ein Lied gesungen, ich glaube, ich habe das seit meiner Jugendzeit nicht mehr gesungen, es gibt keine Grenzen für Jesu Macht. Und das, darüber dürfen wir uns freuen. Gott ist kein Automat, wisst ihr, wo ich so oben eine Münze hineinwerfe und unten dann die Ware herausziehe. So geht es nicht. Aber ich darf Gott meine Anliegen sagen. Und glauben heißt ja, ich vertraue ihm, dass er für mich sorgt. So fängt also das Unser Vater an. Als nächstes kommt die Bitte, geheiligt werde dein Name. Der Name in der Bibel, das ist nicht nur so eine Schubladenetikette oder so, damit man weiß eben, wie etwas heißt, wie man jemanden anreden muss und so weiter. Der Name, da ist eigentlich die Person drin. Und wenn es heißt, dein Name werde geheiligt, könnte man eigentlich sinngemäß auch sagen, Herr, es ist mein Wunsch, dass du geheiligt wirst, dass du respektiert wirst, du sollst hochgeachtet werden. Der letztes Jahr verstorbene Theologe Klaus Berger, er war ein bisschen ein Unikum, nämlich als Katholik hat er in Heidelberg, war er Professor für protestantische Theologie. Aber das hat man erst gemerkt, als er emeritiert wurde. Aber das war eigentlich das Beste, was dieser Universität passieren konnte. Klaus Berger hat ein dickes Jesusbuch geschrieben, 600, 700 Seiten. Und wenn man dieses Buch liest, manchmal merkt man, er ist Katholik, aber er hat Dinge drin, da muss ich sagen, da staune ich, dass er als Katholik so etwas sagt. Er sagt einmal in seinem Buch, Gottes Namen ehren wir, indem wir ihn allein anrufen und zu ihm beten. Gottes Namen heiligen wir, indem wir nicht schwören und zu den Namen Gottes nicht in zweifelhafte Dinge herabziehen. Mich hat das beeindruckt, dass er gesagt hat, indem wir ihn allein anrufen. Keine Heiligen, keine Maria, sagt ein katholischer Theolog. Und Gottes Namen heiligen heißt, ich respektiere ihn, ich bringe ihm die Ehrfurcht gegenüber, die er verdient hat. Wir stehen in Gefahr, Gottes Namen durch unser Handeln zu entheiligen. Wo wir uns am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft oder in der Familie nicht wie Heilige Gottes verhalten. Spüren die Leute in deiner Umgebung etwas davon, dass du vor einem heiligen Gott stehst? Dass du dir bewusst bist, du musst dein Handeln mit deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, musst du einmal vor Gott verantworten und dass dir das gewisse Grenzen setzt, dass einfach da gewisse Dinge nicht drin liegen, wenn man das so sieht. Wenn wir wollen, dass der Name Gottes in unserer Gesellschaft geheiligt wird, geehrt wird, geachtet wird, dann müssen wir mit gutem Beispiel vorangehen. Das nächste. wäre, Timon, kannst du mir helfen? So, ja, danke. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes, das ist da, wo Gott, Gottes Herrschaft unumschränkt akzeptiert wird. Da ist Reich Gottes. Gottes Ziel ist einmal eine unzählbare Schar zu haben, auf einer erneuerten Erde, die sich zu Lebzeiten ihm freiwillig unterordnet hat. Und das bedeutet für mich Christ werden, das bedeutet für mich Buße tun. Dass ich Buße tue, wo ich das eben nicht gemacht habe, wo ich mein Leben selbst bestimmt habe, wo ich meine eigenen Wege gegangen bin. Dein Reich komme, da beten wir darum, Herr, mögen sich doch noch viele Menschen unter deine Herrschaft stellen. Stellt euch vor, wie die Welt aussehen würde, wenn sich heute am eidgenössischen Dank-, Buß- und Bettag alle Menschen entscheiden würden, ich richte mich nach Gott aus. Gott ist der Herr. Gott hat mir zu sagen, was gut und böse ist, nicht ich oder die Gesellschaft oder wie auch immer. Das wäre doch schon fast der Himmel auf Erden. Beten wir, dass sein Reich komme und das andere, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, das können wir fast wie als eine Erklärung zu diesem ersten Satz sehen, dein Reich komme, sein Reich ist nämlich dort, wo sein Wille geschieht. Und das kann eigentlich nur beten, wer auch selbst bereit ist, sich unter diese Herrschaft Gottes immer wieder zu stellen. Das ist ein Gebet, das wir ein Stück weit, was uns betrifft, selbst erhören können. Da müssen wir nicht auf eine Erhörung Gottes warten, sondern wir sagen, Herr, hier ist mein Leben, ich will mich dir unterordnen. Und ich bin überzeugt, da wo wir das tun, da bekommt der Heilige Geist auch Raum in unserem Leben. Wir haben gesungen, fülle mich neu mit deinem Geist. Wo fühlt Gott uns neu mit seinem Geist, da wo wir bereit sind, ihm Platz zu geben? Wie ein alter Prediger aus dem 19. Jahrhundert gesagt hat, Ernst Modersohn, wir brauchen nicht mehr Heiligen Geist, aber der Heilige Geist muss mehr von uns haben. Und darum beten wir, wenn wir beten, dein Reich komme, Herr, schenk, dass deine Herrschaft sich in meinem Herzen erfüllt und schenk, dass noch mehr Menschen sich unter deine Herrschaft stellen. Matthäus 6, Vers 33 heißt es, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach der Herrschaft Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach den Maßstäben seines Reiches und dann müsst ihr euch nicht mehr Sorgen machen um andere Dinge. Und Jesus erklärt dann mit den Vögeln und den Himmeln, die versorgt werden, mit den Blumen auf dem Feld, die wachsen und sich kleiden, schön als Salomo sich gekleidet hat. Er sagt, Leute, wenn ihr euch unter die Herrschaft Gottes stellt, dann stellt ihr euch unter die Herrschaft eines wunderbaren Gottes. Wir haben gestern und vorgestern ein Eheseminar gehabt. Wir waren 6 Ehepaare aus unserer Gemeinde und das Leiterehepaar. Ich habe das sehr segensreich empfunden, habe gemerkt, das und jenes könnte ich nicht besser machen, sondern einfacher machen, um so Ehemann zu sein, wie sich Gott das vorstellt. Es war nicht irgendwie ein Seminar, das müsst ihr machen und das müsst ihr machen und das muss besser sein, sondern hat eigentlich gezeigt, wie wir das einfacher machen könnten, Ehe zu leben nach Gottes Vorbild. Und da wurde auch Jeremia 32, Vers 41 zitiert. Das steht noch an anderen Stellen im Jeremia-Buch, wo es heißt, dass Gott Freude hat, uns Gutes zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, manchmal hat man doch den Eindruck, man müsse Gott das Gute aus den Händen reißen, oder? Und beten, bis er es endlich gibt. Gott ist ein Gott, der uns noch so gerne Gutes tut. Nicht immer ist das eben gut, was wir uns wünschen. Das ist manchmal das Problem. Gott weiß manchmal besser, was wir brauchen. Wenn wir uns unter die Herrschaft Gottes stellen, dann wissen wir, Gott sorgt für uns. Und schaut, das sind diese ersten drei Bitten. Wenn ich jetzt das Dein Wille geschehe als separate Bitte nehme, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, merken wir etwas, was Jesus seine Jünger lehrt. Er lehrt sie, zuerst kommen Gottes Anliegen, nicht unsere Anliegen. Und ich denke, ich habe das jetzt gemerkt, es ist eine Hilfe, wenn ich das Vater unser, das mein Vater bete am Morgen, dass ich zuerst an Gottes Anliegen denke. Gottes Anliegen ist, diese Welt zu erlösen, Menschen zu erlösen, eine neue Erde zu schaffen. Das ist sein Wunsch, dass er den Platz wieder bekommt, der ihm eigentlich als Schöpfer selbstverständlich zusteht, aber der ihm streitig gemacht wird von vielen Menschen. Dann kommt die nächste Bitte. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ihr wisst, wie die übernächste Bitte lautet, oder? Vergib uns unsere Schuld. Wenn ihr jetzt da die Reihenfolge hättet machen müssen, was wäre, hättet ihr nicht auch zuerst das mit der Sünde, mit der Vergebung hingesetzt? Das mit dem täglichen Brot, vor allem in unserer westlichen Kultur, wo wir ja nicht recht wissen, sollen wir überhaupt ums tägliche Brot bitten oder sollen wir nicht beten, Herr, hilf mir, dass ich nicht zu viel esse. Es ist interessant, dass Jesus nach den Anliegen Gottes kommen unsere Anliegen und zuerst die leiblichen Anliegen, nicht die geistlichen, sondern zuerst das Leibliche. Und ich denke, das ist interessant, dass die Bibel wertet das Materielle und das Leibliche nicht ab. Es ist griechisches Denken. Griechisches Denken ist so, die Griechen haben so gedacht, die Seele ist eigentlich das Wichtigste, aber diese Seele ist in einem Leib wie in einem Gefängnis. Und wenn der Mensch stirbt, wenn der Leib endlich weg ist, dann ist die Seele endlich frei. Das ist griechisches Denken. Und ich denke, wir sind da auch stark immer wieder geprägt, dass wir zuerst das Geistliche oder das Geistliche so hoch setzen, dass das andere fast auf der Strecke bleibt, beziehungsweise wir leben nicht das nicht, aber wir denken so oft. Und Jesus sagt, nein, das Leibliche hat seinen Platz und wir dürfen dafür beten. Das in dem hebräischen Denken ist Leib und Seele ist zusammen. Der Leib ist nicht irgendetwas Wertloses, etwas, was nebensächlich ist und deshalb, wenn ich da eine Klammerbemerkung machen darf, deshalb finde ich auch, Christen sollten sich nicht kremieren lassen. Weil ich finde, den menschlichen Leib sollte man nicht verbrennen wie einen Haufen Laub im Herbst. Der ist wertvoll und selbst wenn er unbeseelt ist. Das nur so nebenbei. Das Leibliche ist etwas wichtig. Bei dieser Bitte geht es um das kreatürliche Leben. Und auf der neuen Erde werden wir nicht von Luft und Liebe leben. Ich bin überzeugt, da wird es Früchte geben, da werden wir zu essen haben, da wird es keinen Hunger mehr geben. Es wird ein leibliches Leben sein. Und da dürfen wir dann, da sind die Bedürfnisse ganz unterschiedlich, worum wir da beten sollen und dürfen. Eben fürs tägliche Brot beten, vielleicht dürfen wir einfach danken, dass wir in einer Gesellschaft leben, dass wir in dem Teil der Welt leben, wo es zu essen im Überfluss, wirklich im Überfluss gibt. Aber wir haben andere Bedürfnisse. Wir brauchen eine Arbeitsstelle. Wir brauchen Einkommen. Wir brauchen eine Wohnung, ein Haus. Und ich muss euch sagen, eigentlich verspüre ich nicht so große Lust, hier wegzuziehen. Weil wir haben so eine schöne Wohnung, die auch vom Preis her in unser Budget passt. Und es macht mir ein bisschen Sorge, in den Kanton Zürich zu ziehen, wenn ich da die Mietpreise lese. Aber da muss ich sagen, da muss ich auch einfach Gott vertrauen, dass er uns dann auch die richtige Wohnung geben wird. Ich weiß nicht, wo eure materiellen Bedürfnisse sind. Wir dürfen die auch vor Gott bringen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Da könnte man sagen, ja, warum nicht einfach danken für die Sündenvergebung? Antwort, weil wir vermutlich täglich irgendwo schuldig werden, manchmal bewusst, manchmal unbewusst, die Dinge falsch tun. Wenn ich Appell hat es schon erwähnt, Gedanken, böse Gedanken, die vor Gott wissen, das sind, das ist nicht richtig, dass ich so denke, wo wir einfach Gott um Vergebung bitten dürfen. Wir wollen nicht das armen Sünderlied singen. Wisst ihr, wir sind allzumal Sünder, hat Luther gesagt. Ich glaube nicht, dass das eine richtige Aussage ist. Ich weiß, Kinder Gottes können sündigen. Wir sind nicht vollkommen. Aber die Bibel, wenn sie von Kindern Gottes spricht, dann spricht sie nicht von Sündern, sondern von Heiligen. Von Menschen, die geheiligt sind. Menschen, denen die Sünde vergeben worden ist. Christen sind Heilige, die noch sündigen können, die nicht perfekt sind. Aber vor Gott sind wir Heilige. Aber eben weil wir nicht sündlos sind, haben wir es immer wieder nötig, auch zu vergeben. Und wichtig ist, es heißt, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Es ist interessant, Jesus nimmt im Matthäusevangelium nur diese Bitte nochmals auf. Über die anderen spricht er nicht. Aber nachher über diese Bitte, auf diese Bitte kommt er nochmal zu sprechen. Wenn ihr das Markus-Evangelium anlest, dort ist das Vaterunser überhaupt nicht drin, aber das ist drin. Also es sieht so aus, wie wenn Jesus hier einen ganz wichtigen Punkt betonen will. Erstens, wir brauchen Sündenvergebung, sonst kommt es nicht gut. Und wir müssen bereit sein, auch anderen Menschen zu vergeben. Warum ist das so wichtig? Ich denke, das ist ein Hauptproblem in unserer Gesellschaft, Vergebung. Wie würde das aussehen, wenn Menschen mehr einander vergeben würden? Wenn ich an die Grausamkeiten denke, die passieren auf dieser Welt. Ich habe gerade einen Artikel von Ida Nickli gelesen. Ida Nickli ist mit ihrem Mann Urs Bibelübersetzerin in Burkina Faso. Er wird dann im Christus im Brennpunkt erscheinen, dieser Artikel. Und sie sind eben in Burkina Faso. Und es hat mich bewegt, wie ich gelesen habe, trotz dieser Anschläge, die dort geschehen sind, schreibt sie, sie hätte noch nirgendwo gehört, dass Christen mit Rache gedroht hätten. Was müssen Christen auf dieser Welt vergeben, anderen vergeben? Also Leute, ich denke, wir haben nicht so viel anderen Menschen zu vergeben. Also wir erleben nicht so viel Grausamkeiten, denke ich, in unserem Alltag, dass es so schwierig sein müsste, da zu vergeben. Es gibt Christen auf dieser Welt, die leben auf einem ganz anderen Niveau. Die müssen auf einem ganz anderen Niveau bereit sein, anderen zu vergeben. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Es würde wahrscheinlich ein ein bisschen Zeit brauchen, bis ich so weit wäre, wenn an mir solche Grausamkeiten geschehen würden. Und dann heißt es, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das ist ein ganz schwieriger Satz im Vaterunser, weil es aussieht wie nach einem Widerspruch zu Jakobus 1, Vers 13, wo es heißt, dass Gott niemanden versucht. Das ist ein bisschen eine schwierige Sache, aber ich glaube, sinngemäß will da Jesus sagen, und das sehen wir vom zweiten Teil, wenn es heißt, erlöse uns von dem Bösen. Ich denke, da denkt Jesus an den Teufel. Ich denke, dass die Bitte so zu verstehen ist, Herr, bewahre mich von teuflischer Versuchung. Jesus hat teuflische Versuchung erlebt und er hat bestanden. Und bei uns kommen manchmal auch Dinge vor, die ganz schwierig sind. Und hier ist mir etwas wichtig für unsere jungen Leute, für die wenigen jungen Leute, die heute da sind. Wir müssen uns als Ältere bewusst sein, die jungen Leute heute haben Versuchungen, die kannten wir nicht. Das hat einmal ein Gründungsmitglied der Freien Missionsgemeinde, Fritz Pfister, gesagt. Er war Bauer und Friedensrichter, ein sehr weiser Mann. Und er hat die Jungen in den Schutz genommen, wenn die Leute gesagt haben, ja, die Jungen haben es heute viel einfacher, als wir es hatten. Hat er einmal gesagt, nein, die haben es nicht einfacher. Die stehen Versuchungen gegenüber, da hatten wir keine Probleme damit. Ich denke zum Beispiel nur die ganze Pornosucht. Wenn ich manchmal gewisse Statistiken lese, kann ich es fast nicht verstehen, wie viele evangelikale Pastoren da ein Problem haben. Ich bin Gott dankbar, dass das mit dem Internet und so erst aufkam, wo es offenbar für mich kein Problem mehr war. Wobei ich hatte manchmal auch, wisst ihr, da schauen die irgendwelche News an und dann sind da irgendwelche Bilder und so. Und ich habe gemerkt, die Versuchung ist ganz groß, da drauf zu klicken und etwas anzuschauen, weil wir wissen, das tut mir nicht gut. Das ist auch vor Gott nicht richtig. Die jungen Leute, die werden übersät heute von solchen Dingen und da sollten wir wirklich für sie beten, dass sie bewahrt werden vor solchen Versuchungen. Und wir wollen auch darauf achten, und das ist jetzt wieder an die jungen Leute vor allem gerichtet, schaut, dass ihr euch nicht in Situationen begebt. Ihr müsst ja nicht austesten, schaffe ich das, kann ich das, sondern gewisse Dinge muss man einfach aufhören. Also bei mir, mein Computer, kommen kaum noch solche Sex-Annoncen drauf. Irgendwie, das wird ja immer berechnet oder geschaut, wer interessiert sich für was. Und offenbar hat man da bei Google gemerkt, bei Martin Gerber müssen wir nicht damit Reklame machen. Nicht, dass es nicht mehr kommt, aber ich ganz selten, bei anderen weiß ich, das kommt sehr oft. Jedes Mal, wenn ihr draufklickt, wird registriert, aha, da ist jemand empfänglich für das. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Fachmann in diesen Dingen. Und ich möchte die jungen Leute wirklich ermutigen, begebt euch nicht in Gefahren. Setzt euch da einen Strich. Ich kann euch sagen, diese Pornosucht, die kann Ehen zerstören. Da kann ganz, ganz viel kaputt gehen. Da bekommt man Vorstellungen, wie Sexualität eigentlich funktionieren würde und dann heiratet man und merkt, das ist ja gar nicht so, wie ich das gesehen habe im Film. Es ist besser, wenn man eigentlich da gar nicht viel weiß. Gewisse Dinge muss man schon wissen im Bereich Sexualität. Aber man muss nicht ins letzte Detail alles wissen, damit es nachher in der Ehe funktioniert. Ich habe, glaube ich, 2 Tage vor unserer Hochzeit habe ich mal in ein Handbuch für Eheleute hineingeschaut, wie das eigentlich mit der Sexualität geht. Und ich habe deswegen keine Probleme gehabt, weil ich erst 2 Tage vorher da ein bisschen mich näher informiert habe. Aber eben heute hat man da andere Möglichkeiten. Und schaut, dass ihr auch nicht andere irgendwie in Versuchung bringt, dass ihr so lebt, gerade die älteren jungen Leute, dass sich die jüngeren jungen Leute ein Vorbild nehmen können. Wisst, einfach, man muss riskieren, wenn ich hier bis an den Rand gehe des Risikos, muss ich riskieren, dass diejenigen, die sich an mir ein Vorbild nehmen, dass die einen Schritt weitergehen und fallen. Ein Grund, weshalb ich meinem relativ tief gehegten Wunsch, einmal eine Tabakpfeife zu rauchen, noch nicht nachgegeben habe. Ich rieche Pfeifentabak sehr gerne und ich würde gerne mal probieren, wie das ist. Wahrscheinlich ist es gar nicht so gut, wenn man selber raucht. Wahrscheinlich ist es besser, wenn man es riecht. Warum mache ich das nicht? Wisst ihr, dann kommen junge Leute und sagen, ja, der Pfarrer raucht ja auch. Dann ist ja das kein so Problem. Oder einfach einen Schritt sich zurücknehmen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns in den Bösen. Das ist ein Gebet, da können wir auch selbst viel zur Erhörung beitragen, indem wir weise leben. Und Jesus wusste um die Gefahren der Versuchung durch den Teufel und er hat sich mit dem Wort Gottes gewehrt. Wir Älteren, wir haben andere Versuchungen. Da sind wir in Versuchung, uns das Leben möglichst gemütlich zu machen. David hat sich einmal das Leben auch sehr gemütlich gemacht. Und das hat im Ehebruch geendet. Oder in einer gewissen Trägheit. Ja, jetzt sollen mal die Jungen dran, oder? Wir haben jetzt viel gearbeitet, jetzt sollen mal die Jungen. Ja, das ist manchmal, ich kann es verstehen. Auf der anderen Seite wollen wir darauf achten, wir wollen Gott dienen als Ältere, solange wir können, mit den Gaben, die er uns gegeben hat. In unserem alten VfMG-Liederbuch heißt es in einem Lied, dein im Dienste bis mein letztes Stündlein schlägt. Da ist nichts von AHV die Rede. Dein im Dienste bis zur AHV oder so. Dein im Dienste bis mein letztes Stündlein schlägt. Wir dürfen kürzer treten und wir müssen auch, wir brauchen mehr Erholung, aber wir wollen darauf achten, dass wir auch Jungen ein Vorbild sind und nicht eben auch bei diesen Versuchungen einen Strich machen. Der Schluss des Unser Vaters, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, das ist so wie eine Begründung, warum wir beten, hängt eigentlich mit dem obersten Satz zusammen. Unser Vater im Himmel, wir beten zu dem, dem die Herrschaft gebührt, der die Kraft hat und der die Herrlichkeit hat in Ewigkeit. Ich habe am Anfang ein bisschen Gebetsanliegen gesammelt. Wofür beten wir? Und mir ist bei der Vorbereitung bewusst geworden, ich muss meine Gebetsanliegen ein bisschen ändern. Ich habe euch das schon gesagt und ich sage das nicht, um mich irgendwie zu rühmen, aber ich gebe mir Mühe, 4-mal pro Woche, an 4 Tagen pro Woche, für einen Viertel der Gemeinde zu beten. Dass ich für jedes einmal in der Woche gebetet habe, auch für die Kinder und für alle. Und das ist eigentlich meine Gebetszeit am Morgen. Aber ich habe gemerkt, Fürbitte ist ja etwas sehr Löbliches. Oder da geht es ja nicht um mich, da geht es um die anderen. Das ist ja schon mal gut. Aber ich glaube, wir sollen Gottes Anliegen an erste Stelle setzen. Das habe ich für mich gelernt. Ich möchte beten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann kommen andere Anliegen. Zuerst kommt Gottes Anliegen. Kommen Gottes Anliegen. Wir werden nachher das Unser Vater miteinander singen. Und ich möchte beten vorher. Himmlischer Vater, du bist wirklich ein guter Vater. Du meinst es gut mit uns. Herzlichen Dank. Danke, dass wir an deiner Güte nicht zweifeln müssen, auch wenn gewisse Dinge in unserem Leben passieren, die wir nicht verstehen, wo du Gebete nicht erhörst. Herr, halt uns bei dem Glauben, dass du es gut meinst mit uns in jeder Hinsicht. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht nur einfach unsere Anliegen vor dir ausbreiten, sondern dass wir auch fragen, Herr, was sind deine Anliegen? Und dein Anliegen ist, dass dein Name geheiligt werde, dass dein Reich kommt, dass dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen.